Liebe Gemeinde, wir haben gehört, der heutige Gottesdienst, der Gottesdienst Judika, hat das Thema Gehorsam. Und ich weiß nicht, was das Wort bei einzelnen von uns auslöst. Ich muss sagen, Gehorsam gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingswörtern. Und wenn ich an unsere Erziehung denke, also wie wir Sammy erzogen haben, dann war Gehorsam eigentlich, das war irgendwo in der Mottenkiste verpackt und musste vielleicht ab und zu mal in äußersten Notlagen, wie so praktisch so wie so ein Sanitätsschrank, ein Verbandskasten, den man mal aufmacht, wenn es unbedingt nötig ist, dann war es mal dran. Aber ansonsten hat Gehorsam eigentlich nicht so eine Rolle gespielt, sondern wir waren eigentlich immer bemüht, ihm so ein wenig deutlich zu machen, warum das oder das wohl gut wäre. Es hat auch mehr oder weniger schlecht und recht oder gut und schlecht geklappt. Also jedenfalls, aber man ist ja mit der Erziehung immer Anfänger, ne? Gehorsam ist auch für mich ein nicht so dolles oder nicht so schönes Wort, weil ich auch nicht so ein Mensch bin, der sagt, jemand befiehlt mir und ich setze das um. Aber wir haben bei unserem Samuel erlebt, der ist Soldat geworden und weiß jetzt ganz genau, wenn ein Befehl ausgesprochen wird, das muss getan werden. Ich habe dann natürlich auch im Internet recherchiert und war dann ganz beruhigt, dass mir dort mitgeteilt wurde, in der Bundeswehr werden Befehle sehr sorgfältig erteilt. Und die Soldaten werden auch zum Denken angehalten. Sammy kann das Denken ohnehin nicht abstellen. Aber insofern, dass sie nicht blinde Befehlsausführer sind. Und trotzdem, denke ich, mit unserer deutschen Geschichte ist Gehorsam immer noch etwas, was für mich jedenfalls etwas nicht Unproblematisches ist. Ich weiß jetzt nicht, ich möchte nicht mit jedem von euch sprechen darüber, aber jedenfalls ist Gehorsam nicht so einfach. Es soll heute um den Gehorsam des Glaubens gehen. Und vielleicht mag der eine oder andere erschrecken, wenn er sagt, geht es da etwa auch um Gehorsam? Gehört das nicht in die Mottenkiste vergangener Jahrzehnte, dass Gehorsam im Glauben dran ist? Ist das nicht etwas Überholtes? Ist Glauben nicht etwas, wo jeder so ein Stück weit nach eigenem Dünken handeln kann? Paulus sagt in seinem Brief an die Römer im 1. Kapitel, Vers 5, dass er beauftragt ist, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Menschen. Und da ich Paulus sehr schätze, denke ich, das hat schon was für sich. Und wir haben unseren Text auch gerade gelesen, da steht dann auch, dass Christus Gehorsam lernen musste, als er auf dieser Erde war, als er das Leiden der Passion durchgemacht hat. Und dass er denen, und das ist wichtig, dass wir darauf hören, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Heiland wird. Da gewinnt dieses Wort dann nochmal etwas ganz Besonderes. Was heißt es, ihm gehorsam zu sein? Und was hat es überhaupt mit dem Gehorsam auf sich und auch mit dem schlechten Ruf beziehungsweise dem schlechten Gefühl, das einen beschleichen kann, wenn man über den Gehorsam nachdenkt? Erstens, der Gehorsam des Glaubens basiert auf Liebe. Und das ist etwas ganz Grundlegendes und Wichtiges. Gehorsam kann ja etwas sein, also das kann ja im Prinzip ein Mittel sein, Macht auszuüben. Das alte Wort Führer befiehlt, wir folgen bis in Tod und Verderben. Das hat unsere Nation natürlich auch unserer Nation ziemlich geschadet. Aber Gehorsam, der Gehorsam des Glaubens basiert auf Liebe. Das Verhältnis zwischen Liebe und Gehorsam lässt sich in zweierlei Weise ausdrücken. Man kann entweder sagen, wenn du gehorsam bist, wirst du geliebt. Und das ist bei vielen oder in vielen Familien auch in der Erziehung so verankert. Wenn du schön artig bist, bist du ein liebes Kind, dann wirst du geliebt. Und wenn du nicht gehorsam bist, dann wirst du nicht geliebt. Also das heißt, die Liebe ist, wenn wir das so rumdrehen, ist die Liebe die Belohnung für Gehorsam. Und das ist eine Verhältnisbestimmung, die verkehrt ist. Wenn Kinder den Eindruck haben, wir lieben sie, nur weil sie so sind und weil sie das tun, was wir wollen, Das wollten wir unserem Samuel auf keinen Fall vermitteln, sondern wir wollten ihm natürlich, und das die meisten von uns sicherlich auch, wollten ihm natürlich vermitteln, du bist geliebt, wie du bist, auch wenn du nicht gehorchst. Er musste ja gar nicht so viel gehorchen, weil wir nicht so viele Befehle erteilt haben. Die holt er sich jetzt alle beim Bund. Aber jedenfalls, du bist angenommen, wie du bist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und dann ist nämlich die Reihenfolge so, ein Kind beispielsweise oder auch ein anderer Mensch ist gehorsam, weil er weiß, der mir diese Sache sagt, ich will gar nicht Befehl sagen, Befehl ist etwas bisschen sehr Formelles, aber der mir sagt, der diese Bitte an mich äußert oder der das von mir möchte, der liebt mich, der meint es gut mit mir. Und dann ist das Verhältnis plötzlich ganz anders. Wenn ich weiß, dass derjenige, der mir eine Anweisung gibt, wenn ich weiß, dass derjenige, der etwas von mir erwartet, dass der mich liebt und dass er mich zu einem Ziel führen will, dass er daran interessiert ist, dass ich mich entfalten kann und dass seine Anweisungen, die er mir gibt, dazu dienen sollen, mir zu helfen, im Leben zurechtzukommen, dann sieht das ganz anders aus, als wenn gesagt wird, du tust das ohne zu denken und wenn du das tust, bist du lieb und dann habe ich dich auch lieb. Das wäre genau das Gegenteil. Aber dieses, dass erst die Liebe steht, die Liebe des Angenommenseins, die Liebe, die weiß, der andere meint es gut mit mir, dann fällt es leicht, auch dem Folge zu leisten, was der andere sagt. Und so steht es auch mit dem Glauben. Wer sich nicht von Gott geliebt fühlt, wird Schwierigkeiten haben, das umzusetzen, was Gott von ihm möchte. Der wird vielleicht, wer ein Gottesbild hat, vielleicht ein Gott, ja, es gibt ja auch dieses Gottesbild der Gesetzlichkeit. Das heißt, Gott sagt, du musst, du sollst, du darfst nicht. Und wenn du das tust, wirst du geliebt. Dann kommst du auch in den Himmel. Und wenn du es nicht tust, dann ist Gott dir böse. Und du bist anscheinend nicht liebenswert. Das wäre das Bild der Gesetzlichkeit. Und das Bild des Glaubens heißt, Gott möchte uns zeigen, dass er uns liebt. Er meint es gut mit uns. Er möchte, dass wir uns entfalten können. Und dann heißt, ihm gehorsam zu sein, das umzusetzen, was er für uns an Rat und ja an Ratschlägen hat, was er in seinem Wort uns sagt. Denn er verlangt nichts von uns, was schlecht wäre. Gott verlangt nicht von uns, dass wir irgendetwas tun, was schlecht wäre, sondern wir dürfen wissen, das, was er von uns erwartet, da kommen wir nachher noch hin, das ist grundsätzlich für uns und für unsere Mitmenschen gut. Wir glauben nicht an einen Gott, der sich mit Gewalt durchsetzt und der beispielsweise irgendjemandem sagen würde, schnall dir einen Sprengstoffgürtel um oder schade einem anderen Menschen, um zu zeigen, wie mächtig ich bin. An so einen Gott glauben wir Christen nicht, sondern wir glauben an einen Gott, der es gut mit uns meint, der uns liebt und der es auch genauso gut mit uns meint, mit all den anderen um uns herum meint und der uns, und da kommen wir nachher hin, der uns nichts anordnet, was nicht gut wäre für uns und für unsere Mitmenschen. Und deswegen, ihm gehorsam zu sein, das heißt, auf sein Wort zu hören und danach zu handeln, das ist Glauben. Das ist der Gehorsam des Glaubens, zu dem wir aufgerufen sind. Und das ist das Erste, was uns in diesem Text auch deutlich werden soll. Menschen, die auf Gottes Wort hören und danach handeln, das sind die Menschen, die an sich selber erfahren, dass sie zu denen gehören, die auch mit Jesus auf dem Weg sind. Also das nennt man Glauben. Hören und handeln, also danach handeln. Das nächste, der Gehorsam des Glaubens überwindet Probleme und Schwierigkeiten. Wenn wir uns diesen Text anschauen, den wir vor Augen gehabt haben, dann sehen wir, Jesus hat gelitten. Und da ist besonders Gethsemane und das Kreuz im Blick. Er ist für uns gestorben. Er hatte einen Weg zu gehen, bei dem er sogar, bevor er den angetreten hat, hat er gebetet, wenn dieser Kelch vorübergehen kann, lass ihn vorübergehen. Er hatte keine Lust und keine große Freude daran, diesen Weg zu gehen. Aber er wusste eins, er wusste, das ist der Weg der Liebe Gottes. Das ist der Weg, den der Vater für ihn vorgesehen hatte. Das ist der Weg zum Wohl aller Menschen. Und diese Erkenntnis hat ihn dazu geführt, weil er seinen Vater liebte und wusste, was er für mich als Weg bereitet hat. Das ist der Weg zum Leben. Und deswegen ist er diesen Weg gegangen, obwohl er als Mensch genauso Angst hatte, wie wir vor solch einer Leidensgeschichte Angst haben würden. Obwohl er als Mensch genauso verzagt und verzweifelt war und obwohl er als Mensch keine Schmerzen haben wollte, trotzdem wusste er, der Weg, der mir aufgetragen ist, ist mir von meinem himmlischen Vater, von dem, der mich liebt, aufgetragen. Das ist der Weg der Liebe für mich und für die Menschen um mich herum, hier sogar im Falle Jesu, für die Menschen der ganzen Welt. Und deswegen hat er sich aufgerafft. Deswegen ist er nicht in Gethsemane auf den Knien liegen geblieben und hat gesagt, ich gehe nicht, such dir einen anderen, sondern deswegen hat er diesen Weg zurückgelegt. Und gerade wenn uns dieses Beispiel vor Augen steht, dieses Beispiel Folter und Tod, in Folter und Tod hineinzugehen, dann sollten wir, wenn es bei uns um die praktische Umsetzung dessen geht, was Gott für uns bereitet hat, doch nicht denken, ach, das ist aber schwierig, das schaffe ich ja gar nicht. Sondern wir sollten diesem Vorbild folgen. Deswegen sagt Paulus auch im Philipper Kapitel 2, jeglicher sei so gesinnt, ein jeglicher unter euch sei so gesinnt, wie Jesus Christus auch war, der, obwohl er es hätte herrlich haben können, hinabgestiegen ist, sich erniedrigt hat bis zum Tode am Kreuz. Das soll unsere Gesinnung sein. Nicht, dass wir alle am Kreuz sterben, aber dass wir uns selber auch erniedrigen, dass wir von unserer, wenn wir überheblich sind, dass wir herabsteigen von unserer Überheblichkeit, dass wir bereit sind zu dienen, wie es auch im Eingangsvers hieß. Dazu sind wir berufen, unseren Mitmenschen zu dienen. Wir sind nicht zum Kommandoschief berufen, sondern wir sind dazu berufen, Gottes Willen in unserem Leben umzusetzen und auf sein Wort zu hören. Und von daher, auch wenn das bedeutet, dass es uns nicht so gut geht, auch wenn das manchmal Probleme und Schwierigkeiten mit uns bringt, dann sollen wir nicht sagen, hier sind jetzt Probleme, also lieber, ich habe auch keine Probleme gerne. Ich freue mich immer, wenn es mal unkompliziert und problemlos geht, das könnt ihr mir glauben. Aber Probleme dürfen nicht dazu führen, dass wir sagen, dann lasst das mal einen anderen mucken. Sondern Probleme sind dazu da, dass wir, wenn wir wissen, das ist mein Weg, dass wir dann auch diesen Weg gehen. Und dann werden wir erleben, dass unser Herr mit uns ist. Das Nächste, wir alle möchten, also Manfred Siebald singt ja manchmal, dass Gott mich, oder hat ja in einem Lied gesungen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, Kinder oder auch jeder Mensch soll angenommen werden, wie er ist, aber jeder Mensch braucht nicht so bleiben, wie er ist. Und das kommt in diesem Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, in der dritten Strophe zu Anfang vor. Dort heißt es, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich darf mich verändern und ich darf auch darauf hoffen und dafür beten, dass sich auch andere Menschen ändern, Menschen, mit denen ich zu tun habe, Menschen, die mir vielleicht zu schaffen machen, über die ich mich ärgere. Und vielleicht gibt es auch jemanden in diesem Raum, der auch mit mir Probleme hätte. Das ist ja möglich, ne? Wenn ich manchmal in den Spiegel gucke, dann denke ich, wieso kann man mit mir keine Probleme haben? Natürlich. Aber dann würde ich doch einladen, dass man ganz offen damit umgeht und sagt, hör mal zu, Pastor, du solltest mal wieder zum Friseur gehen. Beispielsweise. Das habe ich jetzt gedacht. Also als ich heute Morgen in den Spiegel schaute, da sagte ich, Pastor, geh mal wieder zum Friseur. Das sieht schon langsam nicht mehr so gut aus. Gut, aber nur mal Spaß beiseite. Der Gehorsam des Glaubens ist Voraussetzung dafür, dass Jesus, wie wir es in unserem Leitbild haben, uns verändern, verbinden und bewegen kann. Wer nicht auf ihn hört, wenn wir sein Wort einfach so beiseite legen, morgens vielleicht unsere Tageslosung lesen und wenn man uns am Frühstückstisch, also der Ehepartner oder so, fragt, was hast du denn gerade gelesen? Das ist irgendwas, war aus der Bibel. Eins aus dem Alten, eins aus dem Neuen Testament. Sondern, dass wir das zu Herzen nehmen, was wir lesen. Das muss nicht die Tageslosung sein. Aber das, was wir zu Herzen nehmen, was wir lesen und dass wir das umsetzen in unserem Leben. Das muss gar nicht viel sein. Es ist besser, man weiß wenig und handelt danach, als dass man ein großes Bibelwissen hat und sagt, es reicht mir, das zu wissen. Handeln fällt flach. Also insofern, der Gehorsam des Glaubens, dass ich das, was ich weiß und was ich lese, in meinem Leben umsetze, das ist das Wesentliche. Darauf kommt es an. Und dann werde ich erleben, dass Jesus mich verändert in seinem Sinn. Dass er aus mir einen Menschen macht, der für andere Menschen zum Segen ist. Ein Menschen, der für andere Menschen etwas sein kann zu ihrem Wohle, dass ich für andere da bin. Und ich denke, das ist das Größte, was wir als Christen erreichen können, dass wir ein Segen für unsere Mitmenschen sind, dass andere davon profitieren, dass sie mit uns auf dem Weg sind. Wir können dann weitergehen, einen kleinen Schritt. Warum verändert uns das? Warum verbindet uns das? Und warum bewegt uns das? Wenn wir auf Gottes Wort hören und wenn wir dem gehorchen, dann lesen wir beispielsweise, und das ist der vierte Punkt dann, der Gehorsam des Glaubens hat Konsequenzen. Und zwar, wir lesen beispielsweise im Johannes 13, Vers 34, wir sollen einander lieben. So lieben, wie Christus uns liebt. Wir werden geliebt und wir sind auch aufgerufen, einander zu lieben. Das ist nicht unbedingt leicht. Da kann man vielleicht genauso diese Problem- und Schwierigkeitskiste sich vor Augen halten, wie wir es vorhin sagten mit den anderen Problemen, wenn es nämlich darum geht, dass wir Unannehmlichkeiten durchmachen müssen. Einander zu lieben mag vielleicht auf manche Hindernisse stoßen, dass wir denken, was hat der andere nicht schon alles gesagt und getan? Hat der andere nicht eigentlich viel mehr Grund, auf mich zuzugehen? Und manchmal mag es auch sein, dass wir mit unseren Mitmenschen ungeduldig geworden sind und sagen, der hat gar keine Chance mehr bei mir. Aber es steht eins fest, wir sind aufgerufen, einander zu lieben. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, wenn wir das einander nicht auch entgegenbringen, dann dürfen wir wissen, wir stehen nicht im Gehorsam des Glaubens, weil einander zu lieben ist zwar, mag eine Zumutung manchmal sein, gebe es zu und fällt auch nicht, also ich muss sagen, bin auch nicht der Engel hier vorne, ne? Aber trotzdem ist es unsere Berufung. Dazu sind wir berufen und wir können sagen, wie Jesus in Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, den anderen lieben zu müssen. Wir werden davon nicht befreit. Das ist etwas Grundlegendes für die Gemeinde. Wir können ja in 1. Korinther 13 auch nachlesen, dass dort geschrieben steht, wenn wir nicht lieben, dann sind wir eigentlich gar nicht im Glauben. Ist alles, was wir tun, null und nichtig. Und deswegen wichtig, dass wir einander lieben. Und das ist eng verbunden mit dem nächsten Wort, auf das ich uns hinweisen möchte. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auch ein wichtiges Wort. Dass wir einander annehmen in der Gemeinde. Und darüber hinaus, wir sollen auch andere Menschen annehmen, aber dass wir nicht sagen, der ist ganz wichtig für mich und der andere nicht, sondern dass wir einander annehmen in Liebe. Das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind, aber das heißt, dass wir auch das überwinden, dass wir nicht sagen, gut, ich liebe den ganz von Herzen, aber zu tun haben will ich nichts mit ihm. Ich gehe ihm lieber aus dem Weg, sondern in der Annahme, in der gegenseitigen Annahme zeigt sich, wie echt es auch ist mit der Liebe. Ob wir wirklich bereit sind, auf den anderen zuzugehen und ob wir bereit sind, ihm immer wieder eine offene Tür zu bieten, auch wenn wir vielleicht mit ihm eine Geschichte haben, wo wir dann sagen würden, ja, ich suche mir andere Leute. Und leider ist es so, dass wir auch in der Gemeinde nicht einfach so ganz unkompliziert einander lieb haben können, wie ich es mir wünschen würde, aber sondern dass es manchmal so ist, dass wir einander Mühe machen. Und wenn Paulus diese ganzen, wenn Jesus sagt, liebt einander, dann ist es etwas, dann signalisiert er dadurch, dass er uns dazu auffordert, dass es nicht etwas Automatisches ist, sonst bräuchte man das gar nicht sagen. Ich brauche nicht sagen zu jemandem, atme oder lass dein Herz schlagen. Habe ich noch nie zu jemandem gesagt. Ne? Ist, kann man mal sagen, zu einem Kind, das am Tisch sitzt und träumt. Aber das, was unsere Bedürfnisse sind, werden wir machen. Aber hier, dass wir zur Liebe immer wieder im Johannesevangelium besonders aufgefordert werden, einander zu lieben. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und das andere, dass wir einander annehmen sollen. Weil wir zusammengehören. Wir haben uns nicht zusammengestellt selber. Wir sind hier nicht eine Interessengruppe, sondern wir sind von Gott zusammengestellt. Und die Entscheidung, dass er den Bruder oder die Schwester mit hineingenommen hat in die Gemeinde, diese Entscheidung ist von uns zu akzeptieren, anzunehmen. Wie eine Familie. Die Eltern haben die Kinder ins Leben gerufen, also natürlich der Herr hat wieder gegeben durch die Eltern, aber jedenfalls, und die einzelnen Geschwister können doch nicht sagen, du bist nicht mein Bruder oder meine Schwester. Das ist doch nicht ihre Entscheidung. Die können sich nicht verstehen, nicht vertragen. Aber wir sind aufgerufen, einander anzunehmen, so wie wir sind, aber nicht, und das ist auch etwas ganz Wichtiges, nicht so anzunehmen, dass wir sagen, wir lassen einander, wie wir sind, sondern wir sind sogar manchmal aufgerufen, finden wir auch einige Stellen, einander zu ermahnen. Einander auch zu sagen, hör mal zu, so wie das jetzt im Moment ist, geht das nicht. Auch das ist eine Möglichkeit des Miteinanders, genauso wie Gott uns Grenzen setzt. Gott setzt uns auch Grenzen und sagt, du sollst den anderen nicht schaden. Du sollst ihm kein Leid zufügen, du sollst ihm nichts wegnehmen. Diese Grenzen brauchen wir auch als Menschen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir auch das Wort hören, dass wir einander annehmen, füreinander da sind. Dann gibt es würde noch eine ganze Reihe weiterer Texte geben, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, aus Galater 6. Wenn wir uns das vor Augen halten, dass einer des anderen Last tragen soll, dann hat man manchmal in christlichen Kreisen das Gefühl, als würde geschrieben stehen, einer lade dem anderen noch Lasten auf. So sieht es manchmal in Gemeinden aus. Dass wir einander noch ein Stück weit eine Last mit dazugeben sollen, das steht nirgendwo geschrieben. Sondern es steht, dass wir einander die Lasten abnehmen sollen. Das ist für mich selbstverständlich, wenn ich mit jemandem vom Einkaufen komme und ich sehe, der ist ein bisschen schwächer als ich, ne? Bin ja zwar schon alter Mann, aber immer noch ein bisschen kräftig, dann nehme ich doch die Tasche ab. Ich würde doch nicht mit Bärbel jetzt beispielsweise vom Kombi kommen und sie eine Wasserkiste tragen lassen und ich stehe da und sage, ach, weiß gar nicht wohin mit meinen Händen, sondern dann würde ich doch tragen, also Menschen, die ich lieb habe und mit denen ich unterwegs bin, denen möchte ich doch ihre Lasten abnehmen und auch im übertragenen Sinne. dass wir einander Sorgen und Lasten abnehmen. Aber manchmal kann es auch sein, und das höre ich als Pastor halt immer wieder auch mal als Klage, dass Menschen sagen, wir werden eher von meinen Geschwistern Lasten aufgeladen, Forderungen, Ansprüche, die gestellt werden, die nicht zu erfüllen sind. Und manche Geschwister sind dahin dann gekommen, dass sie wirklich schon betrübt und traurig sind und sagen, hier in der Gemeinde, da habe ich meine Not. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort noch mal ganz genau anschauen. Ich weiß jetzt nicht, war das Galater 6, Vers 3 oder 6, Vers 10? Aber einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Warum sollen wir tragen? Weil wir einander lieben sollen. Weil wir miteinander verbunden sind. Wie Reben am Weinstock mit Christus. Und deswegen sollen wir einander die Lasten abnehmen und nicht Lasten aufladen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unseren Glauben. Gehorsam, das haben wir, denke ich, jetzt gehört und gemerkt, Gehorsam heißt nicht blind, es gibt ja Kadavergehorsam, da gibt es ja so eine netten Ausdrücke, oder Blindengehorsam, das alles ist nicht gemeint, sondern Gehorsam, mit Gehorsam ist gemeint, ich habe eine liebende Beziehung zu meinem Vater im Himmel und ich weiß, was er sagt und was er von mir erwartet, das ist etwas Gutes für mich und für meine Mitmenschen. Das ist die Grundlage, die Basis, darauf basiert der Gehorsam des Glaubens. Dann das Zweite, überall wo wir unterwegs sind, gibt es Schwierigkeiten und Hindernisse. Und diese Schwierigkeiten und Hindernisse sollen für uns kein Grund sein, zu sagen, das mag ich nicht. Sollen andere machen, ich möchte einen Weg gehen ohne Schwierigkeiten und Hindernisse. Auch das ist nicht dran, wenn wir mit dem Gehorsam des Glaubens zu haben, sondern Christus sollen wir vor Augen haben, der durch diese ganzen Schwierigkeiten und Nöte zum Leben gegangen ist. Im Jesaja 53 am Schluss lesen wir, wenn er sein Leben hingegeben hat für die vielen, wird er in die Länge leben, unendlich leben und viele werden durch ihn zum ewigen Leben kommen, am Schluss des 53. Kapitels. Dann der Gehorsam des Glaubens ist die Grundlage dafür, dass Jesus uns verändern, verbinden und bewegen kann. Bewegen auch zu anderen Menschen oder bewegen zum Handeln für andere Menschen. Also insofern auch etwas ganz Wichtiges, dass wir uns vor Augen halten, sonst bleiben wir, wie wir sind. Und ich möchte nicht bleiben, wie ich bin, sondern ich bin sicherlich noch lange nicht so weit, wie Gott mich haben möchte oder wie er mich noch gestalten möchte. Und deswegen auch wichtig, dass wir Gottes Wort hören und umsetzen in die Tat. Und dann das andere, und da könnte man eine ganze Liste machen, was Gott auch von uns erwartet, aber das andere, dass wir einander lieben, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir einander die Lasten abnehmen, und dass wir einfach füreinander da sind. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und alles andere, was damit zu tun hat, die Liebe umfasst das schon alles, alles andere, was damit zu tun hat, das können wir im Einzelnen nachlesen. Wichtig ist, dass wir darauf eingehen und dass wir bereit sind, das umzusetzen und nach dem Herzen unseres Herrn zu handeln. Amen. Wir erheben uns zum Gebet.